Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir, mein Lieber?
Benedikt, mein Freund, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin wieder fit soweit. Deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Folge. Und es ist, ich weiß nicht, Folge 75 oder so, aber ich habe gerade trotzdem wieder festgestellt, es jedes Mal aufs Neue, freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf heute. Bene, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut, danke. Und mir geht's genauso. Ich habe mich heute tatsächlich sehr auf die Aufnahme gefreut. Gar keinen speziellen Grund, aber ich glaube, das ist eine gute Grundlage für eine gute Folge, wenn wir uns
Auf jeden
beide drauf
Fall.
gefreut haben. Und ich muss sagen, auch wenn du sagst, dir geht's besser, du hörst dich nicht besser an.
Ja, es steckt noch so ein bisschen, irgendwas steckt da noch ein bisschen drin,
Ja.
aber an sich ist es besser, daher
Eine
passt
gute
schon.
Erkältung dauert einfach 3 Wochen.
Richtig.
Es ist heutzutage so. Ja, in
Richtig.
diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur, wie eben schon gesagt, 75. Folge Paartherapie. Wir legen los. Willst du den ersten Aufschlag machen oder soll ich den ersten Aufschlag machen?
Ich bin gut im Pritschen, daher mach du mal den Aufschlag.
Okay. Es ist jetzt, glaube ich, also heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen. Ich glaube, es war am Montag. Am Montag hat Simon ein Statement gepostet, wo es um Disc Golf an sich geht und die Entwicklung. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Aufschlag, direkt zum Anfang den aufzunehmen. Sonst hätte ich ihn mir aufgespart, aber ich gedacht, na komm, wir steigen direkt ein. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe das Statement hier neben mir offen. Ich würde es einmal auf Englisch vorlesen, das ist nämlich das Original, und dann können wir ja das mal interpretieren, was genau das heißt und wie wir so dazu stehen. Und zwar ist Statement von Simon folgendermaßen: Disc Golf should embrace being easier in Anführungszeichen than golf. This debate has been going on for ages. The scoring is too easy. It makes our sport look bad. In Klammern too easy. If players shoot double digits under par, people won't take us seriously with scores so low. Dann fett geschrieben, I disagree. Low scores are not what are holding us back. We are trying to make our scoring tougher by adding OB, making crazy greens, and often players get punished for really hard, get punished really hard for small mistakes. Gimmicky greens and gimmicky fairways lead to too much randomness in our game. That's what makes us look bad. And all for the sake of trying to get us to score closer to golf scores. How about we just accept that disc golf is easier, in Anführungszeichen? We start designing challenging and fair courses and players will shoot 10, 16 under par. As long as putting is as easy as it is, these scores should be the norm, in my opinion. Is bowling gonna change the game because the pros get a strike almost every time? No. Is dart gonna make the field smaller because the pros almost never miss? No. Wieder fett geschrieben, give us a smaller and better target to aim for and let's embrace the fact that disc golf is not like golf. Zitat Ende.
Amen. Amen.
Was hältst du davon?
Also erstmal hätte ich den Aufschlag machen dürfen, wäre unter Umständen genau dasselbe Thema gekommen.
Sehr
Und
gut, sehr gut.
weil wir uns abgesprochen hätten, weil
Wir
wir haben
sprechen
uns wie
uns nie
immer,
ab.
richtig, wir haben uns wie immer nicht abgesprochen, aber es lag quasi auf der Hand. Also ne, Aufschlag, Elfmeterpunkt, wie auch immer man das jetzt nennen mag, das Thema lag in der Luft, bietet sich natürlich deshalb an, aufzunehmen. Witzigerweise habe ich es aufgeschnappt, aufgeschrieben, aber ich habe mir nicht im Detail Gedanken dazu gemacht. Es ist aber natürlich schon auch so, dass das Thema jetzt nicht das allererste Mal hochkommt.
Absolut.
Und auch wir haben schon oftmals, egal in welche Runde, Zusammensetzung, abends nach dem Turnier über genau dieselben Themen gesprochen. Ich glaube, grundsätzlich stimme ich dabei fast allem, wenn nicht sogar bei allem zu und sage ja, grundsätzlich sieht es so ein bisschen einfacher aus und es ist vielleicht auch ein Ticken einfacher. Aber wo ist das Problem? Also
absolut.
Wo ist das Problem? Ne? Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Bei der Sache mit den Körben bin ich, wenn ich ehrlich sein soll, hin und her gerissen. Mhm. Ich verstehe das Argument, ich verstehe die Forderung, ein kleineres Ziel zu nehmen, weil wenn du dir die anderen Sportarten anguckst, gut, nicht in jeder Sportart ist es so, aber zum Beispiel eben im Basketball ist es so, im Golf ist es so, wenn du das Verhältnis von dem Ziel und der Sache, dem Ball, was auch immer, nimmst, was in dieses Ziel rein soll, das ist verhältnismäßig ziemlich gleich von der Größe her gesehen, ne? Mein Basketballkorb, Basketball passt gerade so in den Basketballkorb rein und beim Golfball ist es mehr oder weniger auch so. Jetzt eine Frisbee-Scheibe, eine Discgolf-Scheibe passt, was die Höhe oder das Profil der Scheibe anbelangt. Keine Ahnung, wie oft? 30 Mal? Na, nicht 30 Mal, aber
oft.
Sagen wir mal 25 Mal mindestens in diesen Korb hinein. Da kann man jetzt drüber diskutieren, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch diese kleineren Körbe von dem einen oder anderen Hersteller, die ja meistens eher so als Putting-Korb verwendet werden. Ich finde das auch mal ganz nett, mal darauf zu spielen. Ich weiß aber nicht, ob das dem Sport wirklich gut tun würde. Weil auf der anderen Seite ist es, finde ich, schon auch ganz geil, wenn einfach dann mal in so eine Runde, und da rede ich jetzt natürlich von den Profis, auch mal zwei, dreimal hintereinander so ein, von derselben Person so ein Putt aus 15 bis 25 Meter reingeht. Das finde ich schon cool und das macht halt was mit dem Sport. Ja. Weil das passiert im Golf natürlich nicht, das ist auch klar. Und da kann es bei uns deshalb so ein bisschen mehr Hype geben, so ein bisschen mehr Stimmung und sonst was. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und das stelle ich mir eben sehr, sehr schwierig bei diesen kleineren Körben. Wie auch immer dann kleiner ausschaut, kann ja auch sein, dass sie flacher werden im Sinne von der Höhe. Weiß ich nicht, aber das sind so meine ersten Gedanken, die da zumindest bei mir hochkommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Finde ich, finde ich ganz spannend, was du sagst. Ich gehe da in den größten Teilen auch eigentlich komplett mit. Ich finde, man muss hier nochmal unterscheiden, so von welchem Spiellevel redet man. Simon spricht natürlich von den Top-Pros und alle anderen muss man sich vielleicht nochmal angucken. Ich glaube, es macht auf jeden Fall, oder was ich spannend fände, wäre zu sagen, je höher die Turnierserie ist, umso mehr passt man sowas auch an, dass man zum Beispiel bei der Disc Golf Pro Tour sagt, okay, das ist einfach ein Event, da spielen tendenziell Leute, die die Besten der Besten sind. Da kann man den Korb ruhig kleiner machen. Ich sehe es jetzt in einem Turnier in Deutschland eher als nicht so wichtig an, dass da der Korb kleiner wird, weil der Durchschnitt der Spieler und Spielerinnen einfach da nicht so auf dem Level spielt. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall hingucken. Wo macht es Sinn, das zu tun? Da gibt es sicherlich, wenn man sowas machen wollen würde, auch nochmal Dinge, wo man überlegen muss. Ich denke auch nicht, dass man da grundsätzlich an die Korbgröße ran muss, aber auf der Tour vielleicht schon. Also die Idee verstehe ich, das zu sagen, weil die Jungs und Mädels, die Disc Golf Pro Tour spielen, die haben einfach ein ganz andere Putting, also ein ganz anderes Maß an Putting, wie es alle anderen haben. Da gehört es einfach dazu. Ich habe lustigerweise am Sonntag noch so ein, ich glaube, das war auch im Zuge dieser Diskussion, die da gerade in Brandes ein Interview gesehen mit Ken Climo, der gesagt hat, naja, früher, da gab es halt eine Reihe Ketten, die Dinger sind immer rausgefallen. Also habe ich als Pro meinen Putt adaptiert auf das Ziel, das ich hatte. Und die Idee finde ich eigentlich auch ganz gut, weil er ja auch schreibt, er hätte gerne bessere Körbe, damit die Randomness nicht so hoch ist. Ich lese eigentlich unter fast jedem Video, wo Ricky spielt und zwei Spitouts gibt, so, ja, keine Ahnung, selber schuld, der Putt hat einen Speed von irgendwie 50 km/h, wenn er die Ketten erreicht, vielleicht muss er daran arbeiten und nicht das Material. Da würde ich ein bisschen, das finde ich ist eine Sache, da sollte man auch drauf gucken, vielleicht ist es auch ein ganz guter Faktor, dass es manchmal ein bisschen random ist, macht so den Sport ein bisschen zum Spiel, weil es einfach auch passieren kann, es ist nichts gegeben, bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Wo ich auf jeden Fall dabei bin, ist zu sagen, ein Kurs durch OB unwesentlich schwerer wesentlich schwerer zu machen, als es die Bahn, das Bahnlayout und Design an sich vorgibt, halte ich auch immer für Quatsch, irgendwelche, oder zu viel davon halte ich für Quatsch. Es gibt sicher Bahnen, wo das Sinn macht, aber ich finde diesen Trend nicht so gut. 10 Meter breite Fairways zu treffen auf 150 Meter Weite ist einfach, das ist nicht der Trick, meiner Meinung nach, sondern da muss man ans Layout nochmal ran. Dass da einfach die Jungs und Mädels anders gefordert sind, da sehe ich das auf jeden Fall ein. Und als letzten Punkt, glaube ich, wäre mir noch wichtig zu sagen, dieses sich ständig zu vergleichen mit dem Golfsport, auch weil, wenn es Discgolf heißt, halte ich für ungesund. Ich finde es, solange das für Golf funktioniert, muss es nicht für Discgolf funktionieren und andersrum. Ich bin auch der Meinung, lass es einsehen, dass Discgolf nicht Golf ist und das gar nicht werten. Das Schöne an Discgolf ist, dass es ein Breitensport sein kann und dass viele Leute das machen können und dass die darin gut sind, krasse Scores spielen, ist für mich völlig fein.
Ja, ich meine, dieser Name Disc Golf ist ja Fluch und Segen zugleich. Ja. Jetzt im Sinne von der Vergleichbarkeit zu Golf oder zu der Nähe von zu Golf. Als ich jetzt zuletzt auf einigen Messen war, da kamen die verschiedensten Aussagen auch von Leuten, die das zum ersten Mal gehört haben, dazu. Da kam zum einen natürlich so der Klassiker, die Reaktion auf, was ist ein Disc Golf? Es ist Golf mit Frisbee-Scheiben. Du kannst dir sofort was drunter vorstellen. Das macht es natürlich extrem charmant und sehr, sehr gut. Auch wenn es die Leute meistens trotzdem nicht checken, wenn du einfach nur den Sport Disc Golf so liest. Auf der anderen Seite hört man aber öfter auch so ein bisschen, geht weg von diesem Golf, also nennt euch anders oder so. Also klar, kann man jetzt irgendwie nicht machen, weil der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Du kannst den Sport jetzt nicht mehr anders nennen. Dafür ist es dann doch schon zu groß. Aber es wäre sehr interessant, wie das denn wäre, ob da dann dieser Vergleich so extrem aufgekommen wäre. Und ich stimme dir voll zu, der Vergleich ist halt total dämlich. Ich meine, ja, die Spielidee, die grundsätzliche Spielidee, die ist dieselbe, aber ansonsten ist ja alles anders. Also alles. Das Equipment, das du verwendest, die Plätze, wo gespielt werden, zumindest in 98% der Fällen, das Image, sage ich mal, die Erreichbarkeit im Sinne von, was muss ich zahlen, um den Sport auszuüben und so. Also da gibt ja unzählig viele Dinge, die völlig unterschiedlich sind. Aber trotzdem wird es immer wieder zusammengebracht. Und klar, das hängt so ein bisschen an dem Namen, das hängt so ein bisschen an der Spielidee. Aber ja, lasst uns eher aufhören mit dem Vergleich, weil der hinkt einfach. Das ist nicht gesund für uns, glaube ich.
Ja, gleichzeitig, was ist gleichzeitig? Ja, Punkt. Den Punkt, den ich ganz spannend finde noch an der Diskussion gerade, ist natürlich zu überlegen, wo geht der Sport hin? Was kann man machen? Wie entwickelt man sich weiter? Weil das ist ein ganz logischer Effekt, gerade bei dem, was so grundsätzlich mit Disc Golf gerade passiert, wie viel Aufmerksamkeit es gibt. Wir haben Anfang der Saison über die enormen Sponsorsummen gesprochen. Wir haben mit Simon selber drüber gesprochen, was seine Meinung wäre, was es braucht, um Disc Golf attraktiver zu machen. Da war damals noch der Take, dass man es besser anschauen können sollte oder dass das ein wichtiger Faktor für die Zukunft sein wird. Und auch da gibt es noch so viele Möglichkeiten und das wird so wichtig sein, in alle Richtungen auch immer weiter zu überlegen und sich bewusst zu sein, dass das ein Sport ist, der noch sehr jung ist, der sich entwickelt, der jetzt gerade eigentlich erst so richtig anfängt, interessant zu werden für die breitere Masse und dass Veränderungen auf jeden Fall kommen. Gleichzeitig denke ich, gerade so Statements wie jetzt das von Simon zeigen so, hey, man muss nicht auf Teufel komm raus Entwicklung vorantreiben am Sport selber. Vielleicht kann man das drumherum entwickeln und gewisse Standards festlegen, bevor wir anfangen, eine Randomness reinzukriegen, weil ja. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich finde das manchmal ganz gut, weil du eher so einen Spielcharakter hast, wie beim Fußball. Beim Fußball kann alles passieren, die können noch so gut spielen. Am Ende geht ein Spiel 1-0 für die andere Mannschaft aus, obwohl es nicht so ausgesehen hat. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und das finde ich beim Discgolf manchmal ganz nice, dass es nicht so absehbar ist. Dass es eben nicht wie Bowling oder Dart ist, wo du sehr genau absehen kannst, was passiert, weil es einfach so extrem robotikmäßig ist, sondern dass es noch Einflüsse gibt von außen, wie Wind, Wetter und so weiter, aber halt auch, dass ein Putt einfach nicht im Korb bleiben muss, nur weil du ihn triffst. Das mag ich. Gleichzeitig finde ich den Punkt, Randomness abzuschaffen, indem man nicht einen Korb einen Meter vor eine Klippe stellt, nach der es 10 Meter runtergeht und dann kommt OB und du musst zu irgendeiner Dropzone zurück, jetzt mal fies gesagt, verstehe ich total. Das ist einfach, das ist nicht der Sinn.
Ja, also da muss ich sagen, bei dem Punkt würde ich so ein bisschen dagegen schießen oder dagegen halten zumindest, weil ich finde diese Randomness im Sinne von, dass ein Putt mal rausfliegt, die finde ich nicht gut. Und da sehe ich, da bin ich auch ganz ehrlich, da sehe ich eigentlich auch die Hersteller in der Pflicht, da irgendwas zu machen, damit das einfach weniger passiert. Im Optimalfall nicht mehr weniger, sondern im Optimalfall gar nicht mehr. Weil sind wir mal ehrlich, gibt es irgendeine Sportart, wo du dieses Phänomen hast, dass selbst wenn du einen perfekten Schuss, einen perfekten Wurf, dein Sport perfekt ausübst, aber trotzdem nicht den Punkt dafür bekommt, das gibt es nirgendwo anders. Vielleicht im Boxen, wenn du mal den Kinnhaken richtig setzt, dann fliegt der andere vielleicht doch nicht gleich hin, okay, ja. Aber ansonsten in allen anderen Ballsportarten, Wurfsportarten oder sonst was, wenn du da, also wie soll ich sagen, wenn du in den Basketballkorb reintriffst, da ist der drin. Wenn du, selbst beim Golf, wenn du da perfekt triffst, dann bleibt der drin, der kommt nicht einfach wieder hoch. Ja, er kann mal so einen U-Turn nehmen und dann vorne wieder rauskommen, aber dann war der Putt halt einfach nicht gut. Ja. Im Fußball, wenn das Ding in Richtung Tor fliegt und der Torwart ihn nicht bekommt, ja, dann ist der drin. Ne? Also da sind wir, finde ich, schon einer der wenigen oder einzigen Sport, die ja, mit dem wir einfach so ein bisschen zu kämpfen haben, dass ein perfekter Wurf einfach manchmal nicht drin ist. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Und da sehe ich die Hersteller so ein bisschen in der Pflicht, das zu ändern.
Ja, verstehe ich absolut. Würde ich auch, wenn ich selber spiele, Turniere gerade vollkommen unterschreiben, weil es mich immer tierisch aufregt, wenn es mir selber passiert. Ich kann dem trotzdem was abgewinnen, wenn ich es angucke, weil es halt Drama bringt und für die Pro-Tour, egal ob Disc Golf oder European, schadet schon auch nicht. Am Ende spielen die im nächsten Wochenende wieder, das passt schon. Aber ja, ich verstehe trotzdem, warum man das gerne loswerden will.
Das stimmt natürlich schon und die Frage ist dann natürlich auch, also wo fängst du an, wo hörst du auf? Heißt das, sobald du mit deiner Scheibe die Kette nur ein bisschen berührst, muss sie dann schon drin sein oder als drin gezählt werden? Ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil auch das ist kein richtig guter Putt. Also das ist dann schon schwierig und ich weiß noch nicht, wie die perfekte Lösung ausschaut. Vielleicht muss man auch weg von diesen komischen Ketten oder so, aber dann wird es auch genügend Leute geben, die sagen, boah, nee, auf gar keinen Fall, weil muss ja das Nonplusultra sein und das macht unseren Sport auch aus und der Ton und bla bla bla. Wie gesagt, ich selbst habe ja auch keine Lösung, aber ich sehe da schon die Hersteller in der Pflicht, dass da eine Lösung gefunden wird. Vielleicht auch nicht nur die Hersteller, weil es ist ja schon auch im Grunde erstmal die PGA, die da in der Pflicht steht, weil die PGA auch die Norm dafür vorgibt. Ja. Aber da müssen natürlich auch die Hersteller von diesen Körben mit am Tisch sitzen, um das richtig voranzutreiben. Aber Bene, was ich jetzt noch nicht so ganz rausbekommen habe, wie ist denn dein Take zu kleineren Körben? Ja oder nein?
Finde ich voll gut.
Okay, aber dann auch nur, so wie du es beschrieben hast, dann nur bei den höherklassigen.
Nur wo es Sinn macht. Also da bin ich noch nicht festgelegt. Ich sehe jetzt nicht,
dass man alle Discord-Kurse auf kleinere Körbe umrüsten muss. Aber ich denke, bei Disc Golf Pro Tour, European Pro Tour von mir aus, überall, wo es das Top-Level ist und man sich darauf einigt, dass das tatsächlich ein guter Weg ist und da auch viele, viele mit zufrieden sind, das zu machen und man sich darauf einstellen kann, finde ich es einen guten Weg. Einfach, um einfach eine Entwicklung zu haben, tatsächlich. Ich habe so einen Korb. Es ist signifikant schwerer, auf jeden Fall. Der Vorteil an den kleinen Körben ist, triffst du es da drin. Da gibt's kein Durchrutschen oder so, weil du hast eine Doppelkettenreihe auf wahrscheinlich weniger als die Hälfte der Trefferfläche. Und triffst du nicht ordentlich, dann hast du zwar Ketten gestreift, rechts oder links, aber dann, da gibt's auch kein, das fällt dann auf den Rand und geht nicht rein und so, sondern er geht einfach nicht rein. Also, das ist relativ simpel. Finde ich es wert auszuprobieren und fände ich auch spannend, keine Ahnung, mal grundsätzlich den kleineren Körben mehr Bühne zu geben als in den Gärten der Menschen, die da sich versuchen zu üben im Putten. Ich kann mir zum Beispiel auch Events vorstellen, wo man einfach, die jetzt nicht krass sanktioniert sind, sondern wo du halt einfach, weiß ich nicht, Weißwurst-Doubles spielst du halt auf kleine Körbe. Ja, oder Doubles generell. Ne? Also weißt du, es gibt das, würde ich cool finden, das mehr zu sehen.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas in Zukunft mehr kommen wird. Ich meine, wir wissen es alle, es gab jetzt die letzten Jahre schon deutlich mehr Turniere in Deutschland, jetzt mal nur von Deutschland gesprochen, als in den Jahren zuvor. Und solche Fun-Turniere wird es auch immer weiterhin geben. Und ich glaube, da wird sowas in der Zukunft ohnehin einfach auch immer öfter kommen. Aber Bene, noch einmal zurück kurz zu Simon. Ich weiß, ob du es gesehen hast, aber er hat tatsächlich heute auch nochmal was gepostet und ein paar Fragen gepostet, die so ein bisschen in genau diese Richtung gehen. Da ging es beispielsweise um das Thema, findet man es gut oder schlecht, dass bei einem Turnier die Scores so eng beieinander sind, dass ein Wurf vielleicht auch mal 10 Plätze oder so Unterschiede macht. Mhm. Aber es war auch die Frage dabei, do you think putting is easy? Findest du putten einfach? Oder zu einfach, genau, too easy. Und witzigerweise haben 65% der Leute gesagt, nee, es ist nicht zu einfach.
Voll, weil
Ich glaube, das ist genau das Richtige, was du ja in deiner Aussage auch schon so ein bisschen impliziert hast, dass bei den Profis, ja, das mag ein bisschen zu einfach sein, ja, es mag sein, dass die ein bisschen kleinere Körbe benötigen, aber die breite Masse und Leute haben auch bei diesen Umfragen mitgemacht, nee, für die ist Putten immer noch scheiße schwierig.
Ja, und es bleibt es auch. Also, das wird hardcore. Und ich denke, da ist es auch cool, wenn die Industrie bessere Körbe zur Verfügung stellt, damit es für Amateurspieler und Spielerinnen einfach cooler ist, weil ein Putt nicht zu treffen, der meilenweit vorbei ist, okay, aber ein Putt so ein bisschen nicht zu treffen, das macht was aus. Und da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und je mehr Putts die Leute treffen, umso besser. Aber die Jungs und Mädels, die einfach alles treffen, dann macht das Ziel kleiner. Finde ich voll okay.
Ja. Ja, entweder das oder ich hätte auch noch einen anderen Take. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, weil ich jetzt nochmal hier bei dem Ursprungsthema bleiben möchte. Was man ja da schon auch sehr stark differenzieren muss, meiner Meinung nach zumindest, dass nochmal, hier geht es vor allem darum, um die Profis, ne, bei dieser ursprünglichen Frage, weil es ist ja auch so, und ich will das Thema jetzt gar nicht intensiv besprechen, aber dass hier in Deutschland ja auch oftmals bei den Turnieren 10, 12, 14 untergespielt wird oder so. Ich finde aber, das ist eigentlich komplett auszuklammern, weil die Kurse sind oftmals einfach gar nicht zu vergleichen mit den Kursen, Ebene gespielt wird. Und das dachte mir schon, dass du da eh auf derselben Wellenlänge bist, aber für die, die jetzt hier auch noch mithören, und da sind ja auch ein paar, also ich glaube, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, weil man darf da nicht vergessen, was passieren würde, wenn Simon Dussault auf so einem Parcours wie hier spielen würde, dann dann wäre da schnell mal die minus 15 so der Durchschnitt vermutlich. Und das ist ja was du eigentlich nicht haben willst. Da darf es dann schon ein bisschen schwieriger werden, wie auch immer schwieriger ausschaut. Aber ich bin da auch wiederum total bei dir, das jetzt auch nicht zu künstlich zu machen, weil das ist von außen gesehen und für die Spieler, Spielerin selbst ja auch blöd, wenn du dieses künstliche OB hast, dass eine Linie direkt am Korb gespannt wird, dass der Korb vor der Klippe steht, die du geschrieben hast. Das macht keinen Sinn. Also da gibt es, glaube ich, bessere Möglichkeiten, schwieriger zu machen.
Absolut, absolut. Und ist ja auch noch ein wichtiger Punkt der Vergleichbarkeit, den du da jetzt bringst. Man kann diese Scores nicht vergleichen. Und das ist vielleicht auch noch was, wo man generell dran arbeiten kann, immer gesprochen vom Top-Level-Golf. Alles, was Freizeitsport ist, da sind die Kurse geil, wenn sie geil sind und Spaß machen. Aber wenn du jetzt Top-Level-Turnier-Golf nimmst, vielleicht braucht es einen gemeinsamen Standard zum Beispiel oder um die Parcours noch mehr mir fällt das deutsche Wort nicht ein, in Account zu nehmen für das Rating zum Beispiel. Also wenn du auf einem Kurs wie Weilheim zum Beispiel 16 unterspielst, ist es eine krasse Leistung, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu irgendeinem Kurs von der finnischen, estischen, schwedischen Pro-Tour oder von denen, was die Pros spielen. Und du hast aber trotzdem ein krasses Gap zu den niedrigeren Ratings und wirst auch ein krankes Rating haben, was aber trotzdem nicht zu vergleichen ist mit einer 8 unter in Nokia zum Beispiel, obwohl du doppelt so viel Minus gemacht hast.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Vergleichbarkeit wirst du am Ende des Tages nicht hinbekommen.
Nein, auf keinen Fall.
Das ist super schwierig.
Aber es ist ja trotzdem ein wichtiger Punkt, weil das einfach, weil es eine Rolle spielt und das, ich meine, du kennst die Aussagen, wenn du als Deutscher mit einem Tausender-Rating nach Finnland kommst, dann sagen sie ja, ein deutsches Tausender-Rating.
ja, die Deutschen. Jetzt mache ich den Punkt oder die Überleitung, auch wenn wir so ein bisschen trotzdem am selben Thema bleiben. Jetzt haben wir ja gesprochen, das Ziel schwerer zu machen. Wie ist es denn, wenn das schwerer gemacht wird mit was wir spielen, also wirklich die Scheiben. Entweder die Scheiben tatsächlich schwerer machen, mit mehr Gewicht, oder vielleicht doch so zu verändern, sei es ein höheres Profil oder sonst was, dass entweder der Putt oder generell das Spiel anders wird. Und dahingehend vielleicht auch eine provokante Aussage, was wäre, wenn ein Geschwindigkeitslimit im Disc Golf eingeführt wird?
Ja, geil. Ich finde das finde ich eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr wo gesehen, da ging es nicht um schwerer, sondern um leichter machen, damit sie nicht mehr so krass fliegen. Weil leichtere Scheiben eher dazu tendieren, dass du weniger Kraft reinlegen musst, sozusagen.
Ja.
Also so den Japan Open Effekt quasi. Warum spielst du nicht? Ich finde die Idee so lustig. Einfach die Disc Golf Pro Tour mit 150 Gramm Scheiben.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich zu dem gewünschten Effekt führen würde, weil ja, dann werden halt die Scheiben einfach so hergestellt, dass sie im Rand total viel Luft haben, aber dann trotzdem ultra schnell sind. Also weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich zu dem Effekt führt. Also wenn, dann müsstest du sie wirklich schwerer machen, damit es einfach schwieriger ist, dass sie wirklich weit fliegen. Oder du führst halt wirklich ein Geschwindigkeitslevel ein, wie auch immer das dann offiziell gemessen wird. Weil wissen wir auch, also die Hersteller machen ja ihr Geschwindigkeitsrating
Speed
ja auch selbst.
Speed 12 in Anführungszeichen, ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Ja,
genau.
Ich finde es interessant, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, also, ja, am Ende ist es eine Möglichkeit, zu gewährleisten, dass du nicht einen reinen Vorteil dadurch hast, dass du nur einen, in Anführungszeichen, einen Skill besitzt, nämlich super weit zu werfen. Und du kannst die Gelände, die du hast, auch entsprechend nutzen, dass die auch wirklich schwer sind. Dann ist halt eine 150-Meter-Bahn schwer. Und nicht einfach im Heiser zu erreichen, vielleicht, je nachdem, was das Speed-Limit ist. Gleichzeitig, also meine erste Intention ist ja, finde ich interessant. Gleichzeitig denke ich, wie geil ist es, wenn auf einmal ein Simon, ein Calvin einen Drive machen und sagen die, boah krass, das waren 200 Meter.
Ja.
Sie haben einfach gerade, also das finde ich eigentlich ganz geil, dass das, was Tiger Woods früher, jetzt kommt der Vergleich wieder im Golf war, die Jungs haben tricksen es halt gerade aus und das schon seit Jahren, weil die Fähigkeiten, die gerade wenn es um die Weite geht, jetzt bei den Jungs liegt, einfach so extrem viel krasser sind als die Leute, die Parcours-Design sich überhaupt vorstellen können. Oder die Möglichkeit haben, einen 180 Meter Roller zu spielen, wo eigentlich mal gedacht war, ja, du musst halt hier schon zwei gute Würfe machen.
Ja, das
feiere ich schon, die Kreativität, die dann da auf jeden Fall mal aufkommt.
Ja, die Kreativität ist super und die sollte auch beibehalten werden. Und ich glaube, ich selbst würde mich, wenn es hart auf hart kommt, auch gegen so ein Geschwindigkeitslimit aussprechen. Ich glaube, ich finde es doch auch schon zu geil, dass einfach diese weiten Würfe gemacht werden, dass man sich die anschauen kann. Aber ich finde, wie du auch gesagt hast, den Gedanken an sich einfach sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen spielen und sagen, okay, bestimmte Spielklassen oder bestimmte Parcours oder bestimmte Serien werden vielleicht dann in Zukunft so gespielt. Ich weiß es nicht, aber allein der Gedanke ist, finde ich, schon charmant, weil ein Stück weit hast du ja immer noch einen Vorteil, wenn du weit wirfst. Ne? Ja, also dann kommst du halt mit dem Speed-7-Driver oder Speed-9-Driver weiter als die anderen Personen. Ja. Also du wirst immer noch am weitesten werfen. Natürlich, gesamt gesehen, wird der Vorteil dadurch ein bisschen geringer, weil du dann auch nicht mehr die Riesendistanzen vielleicht überwinden musst, vielleicht zumindest. Aber er ist immer noch vorhanden. Und jetzt kann man wahrscheinlich dann auch den Kreis schließen, weil es war auch eine Frage von Simon, ob es denn ein Vorteil sein sollte, weit zu werfen, dass du dadurch einfach viel Vorteil gegenüber den anderen hast. Und da war eigentlich zumindest vorhin noch so der Stand, ja, das sollte schon auch belohnt werden. Und das sehe ich auch so. Ja, also ja, mich kotzt auch an, wenn ich da 30, 40, 50 Meter vielleicht gegen die Pros verliere. Das nervt total, aber hey. Also
das ist ja dein Problem.
Genau, das ist mein Problem, voll. Also das ist wirklich mein Problem. Deshalb, sich darüber zu beschweren, finde ich immer so ein bisschen so, ja, finde ich ein bisschen lame, muss ich ehrlich sagen.
Das halt, was wir hier erleben, ich hatte gerade ein schönes Bild, ist so ein bisschen der Motorsport-Effekt. Also das, was schon vor Jahrzehnten im Motorsport passiert ist, wo es einfach am Anfang war die Technologie, die gehinkt hat und man hat immer krassere Motoren, immer schnellere Autos und so weiter gebaut und irgendwann hat man gemerkt, okay, jetzt wird's langweilig, weil alle können 1000 PS, darum geht's aber am Ende des Tages nicht, sondern wir haben halt gewisse Strecken zur Verfügung, die können wir fahren und jetzt reglementieren wir die Formel 1 auf, ich sag irgendeine Zahl, 550 PS oder 750 PS. Und außerdem dürfen die Karren nur so und so schwer sein oder so und so leicht. Und jetzt hast du schon, gleichst du halt in dem der das Sportmittel im Motorsport, das Auto halt an und die Strecke ist gleich. Das heißt, du gehst auf die gewissen Skills und Abstimmungen und so, die halt dann beim Fahrer oder der Fahrerin liegen und dem Team außenrum. Das heißt, du fügst es ein bisschen zusammen und reglementierst aber sehr stark an vielen Stellen, ja, obwohl du viel krasser könntest. Also du könntest auch die Formel 1 mit 1200 PS fahren, macht aber vielleicht keinen Sinn. Weil du brauchst eh
ja,
nicht.
Ja, das stimmt.
Also, oder du darfst Aerodynamik nur so und so haben. Und deswegen finde ich es schon interessant, weil es einfach gang und gäbe in so Materialsportarten einfach auch ist, das schon zu reglementieren. Oder wenigstens drüber nachzudenken. Ich will nicht sagen, man sollte es machen, aber dass das eine Option ist.
Ja, ja.
Du wirst dir überall Hate abholen. Auch das nein, du nicht, aber jeder, der irgendwas verändern möchte.
Ja, natürlich.
So wie natürlich. Das halt natürlicherweise überall immer gegeben ist, sobald du was Gegebenes anfährst und kannst es nicht im Interesse aller machen. Deswegen, ja, ich bin super gespannt. Es ist echt eine Mammutaufgabe, da weiterzukommen. Und ich bin auch ganz gespannt, wo das noch hingeht. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es weitwerfen reglementieren.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe da einfach auch so ein Stück weit die Hoffnung, dass durch die Größe des Sports einfach auch mehr Möglichkeiten entstehen im Sinne von, dass andere Gelände genutzt werden können und dann das einfach auch nicht mehr so das Riesenthema ist. Jetzt für den Standardparcours bei dir vor der Haustür, ne, mag schwierig sein. Das wird sich langfristig zwar auch ändern, aber auch nur bedingt.
Ja.
Aber ja, werden wir mal sehen, wohin die Reise führt. Und du sagst es auch schon völlig richtig, da wird es immer Hate geben und wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Hate als früher, weil klar, da wo der Sport dann einfach wächst, da gibt es Änderungen und Änderungen sind bekanntlich nie was für uns Menschen. aber das ist ja auch das Absurde daran, weil meistens sind es ja auch die Leute, die irgendwo Hashtag Grow the Sport schreiben, dann auch wiederum die Ersten sind, die sagen, oh, das ist aber jetzt nicht mehr mein Sport hier.
Ja, genau. Ihr müsst doch Traditionen wahren. Ach komm.
Ja, also ich bin da ja auch ein Freund von, ne? Also ich bin ja auch so ein Fußballromantiker und mag ja da einfach auch viele Dinge von früher und mag das schon auch. Aber ich verstehe natürlich trotzdem auch, dass es da Regelungen gibt. Ich verstehe, dass es da ein VAR gibt und so weiter. Und genauso ist oder wird es vom Disc Golf halt auch sein. Da wird es früher oder später auch jemand extern geben, der auf die Regeln guckt. Also safe, auf jeden Fall.
Ja, fängt ja jetzt schon an, allein die ganze Zeitdiskussion. Dass da Officials mitgehen, die sobald das Gefühl kommt, dass es nicht passt, stoppen die dich. Fertig, aus.
Ja, voll. Und es ist auch gut so. Also es ist gut so, dass es da früher oder später auf den Profitouren oder sonst was, dass es da einfach Marshes, dass es da SchiedsrichterInnen, was weiß ich, was einfach gibt, dass da Leute sind, die gucken, dass das halt alles mit rechten Dingen zugeht. Weil es ist halt einfach nicht mehr so, dass du irgendwo in den Wald spielst und der da am Ende die wenigsten Würfe hat, der oder die bekommt irgendeine Holztrophäe in die Hand gestellt. Nee, also das sehen halt irgendwann auch mal Millionen von Menschen und es gibt Titel und es gibt Gelder und weiß ich was und du willst halt dann nicht wie, keine Ahnung, damals, weiß ich, wo das war, dass jemand ein Fußballtor zum Titel mit der Hand gemacht hat. Also das willst du halt dann nicht haben. Ne? Das, wir sind da, dafür sind wir einfach schon, ne, in 2023 oder später dann.
Voll. Absolut spannend. Schöne Diskussionsgrundlage. Mich würde interessieren, was ihr so denkt. Wenn ihr da Meinungen zu habt, lasst es uns gerne wissen. Wir können ja mal versuchen, so jetzt über den Winter hinweg, wo ihr eh nicht das Golf spielt, die Kommentarspalten aufleben zu lassen. Wir freuen uns über Beiträge in den Kommentaren unter unserem Post oder auch generell, wenn ihr uns irgendwo verlinkt und man über solche Sachen diskutiert. Ich meine, wir geben hier natürlich eine Vorlage und diskutieren zu zweit, aber hey, lasst uns eure Meinungen wissen. Ich glaube, das ist gut, die auch öffentlich zu haben. Natürlich in einem netten, freundlichen, respektvollen Ton. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Das sage ich hier nochmal vorweg und wir werden da auch ganz klare Statements sicherlich haben und das ist auch okay, aber bitte bleibt lieb zueinander, sonst hat niemand was davon. Würde mich trotzdem freuen, da ein bisschen Interaktion zu haben.
Sehr gut, dann lass mich mal hier eine schnelle Überleitung machen, Bene, wo wir jetzt nämlich schon beim Thema Schiedsrichter sind. Lass uns mal über die USDGC sprechen, beziehungsweise über die USWDGC, ich glaube, das war richtig, und zwar über, wie heißt sie, ich weiß nicht, wie sie ausspricht, Holland Handley, glaube ich. Holland hat ja die United States Women Disc Golf Championship gewonnen dieses Jahr. Stopp mal, ich bin falsch, das war nicht die USW sonst was, es war einfach das Throw Pink Event in Rock Hill. Sorry, ich habe mich gerade vertan. Aber Holland hat da mehr oder weniger auf der letzten Bahn gewonnen und hat, jetzt lasst mich überlegen, ich glaube, es war die Bahn 18. Sie war, ich weiß nicht, ein, zwei Würfe vor oder sowas. Ihre Scheibe ist übers Wasser geflogen, was OB war, und dann in Richtung Fairway geflogen, aber immer so, also gefühlt so auf der Linie geflogen.
Yeah.
Ne? Gefühlt, sagen wir es mal so, gefühlt auf der Linie. Und das ist jetzt meine Wahrnehmung, die ich als Zuschauer da hatte, natürlich auch mit dem Vorteil, mir das Video nochmal anzugucken. Jedenfalls ist diese Scheibe dann aufgekommen und wurde als OB deklariert von der dem Spotter, wie auch immer. Und ich glaube, es vom Spotter selbst gab es jetzt, glaube ich, keine klare Angabe im Sinne von, wo die Scheibe raus ist, sondern es war einfach unsicher, weil es so oder so sehr, sehr knapp war. Schlussendlich war es so, dass die Scheibe zum einen erstmal draußen war, ja, das war sicher, aber zum anderen wurde ihr einfach der Call gegeben, dass sie mehr oder weniger an genau derselben Stelle auch weiterspielen darf. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe es nämlich live angeguckt und dachte so, okay, ja, also weiß ich jetzt nicht, war so mein erster Gedanke. Und was ich extrem spannend fand, und ich versuche es jetzt mal sehr neutral rüberzubringen und überlasse dir die Interpretation dazu oder gebe die Frage an dich weiter, wie du da gehandelt hättest. Aber sie hat später, als sie dazu in einem Interview befragt wurde, wie das dann alles so vonstatten ging, was da passiert wurde, hat sie gesagt, und ich zitiere jetzt nicht, es war, glaube ich, so der Wortlaut oder die grundsätzliche Aussage war die, dass sie gesagt hat, lieber Flight, ich glaube, sie war safe und ich würde auch von da weiterspielen. Was sagt ihr dazu? Und dass dann eine Person gesagt hat, ja, ich glaube auch, dass es so ist. Und dann hieß es wohl, okay, alles klar, haben zwei Leute so gesagt. Später dann auch noch eine dritte genickt und gemeint, ja, passt schon. Und dann dürfte sie von da weiterspielen. Und sie hat dann die Bahn zu Ende gespielt und hat dann schlussendlich auch das Turnier gewonnen. Jetzt meine Frage an dich. Wie findest du so ein Vorgehen? Würdest du es genauso machen oder wie würdest du dich verhalten?
Oh, es ist so schwierig.
Man muss vielleicht dazu sagen, ganz kurz, würde ihr diese Lage nicht gegeben, oder hätte man ihr die Lage nicht gegeben, hätte sie vermutlich nochmal vom Tee auswerfen müssen und den ganzen Wurf nochmal machen müssen. Das ist vielleicht nicht ganz unrelevant, die Aussage.
Und es wäre zum Titelstreit mehr oder weniger gekommen, weil es war ja sehr knapp. Das muss man auch noch dazu sagen. Wie hätte ich es gemacht? Ich finde, eine der wichtigsten Regeln, die wir haben, ist im Zweifel für Spieler oder Spielerin. Und in so einem Fall, wo der oder die Spotterin sich nicht entscheiden kann, wo man es von hinten ultra schlecht sagen kann, weil man es einfach nicht genau weiß, es sieht einfach immer komisch aus und es die Möglichkeit gibt, dass sie vorne mal safe war, finde ich den Call an sich nicht verkehrt. Die Herangehensweise zu sagen, ich glaube, ich war hier vorne safe und ich würde von da weiterspielen, würde ich kritisieren. Ich würde immer zuerst fragen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen, was ist eure Meinung, und gucken, was ist die tatsächliche Flight-Meinung, und die nicht versuchen vorzufärben. Und wenn die ganz anders ist als meine persönliche Wahrnehmung, kann man ja auch gerne diskutieren, weil dann gibt es einen Zweifel, dann ist es auch völlig gerechtfertigt. Aber eine Meinung schon vorzugeben, finde ich schwierig. Da gibt es ja auch so andere prominente Beispiele, wo man schon weiß, wenn man gegen die Position jetzt diskutiert, dann ist die ganze Runde schlecht. Also diskutiert man lieber nicht und lässt es einfach gewähren. Und das, da auch die Personen das wissen und nutzen, das sind auch jetzt so Sachen, die man halt mal sieht und hört. Und damit meine ich jetzt gar nicht unsere Szene, sondern auch die Pro-Szene, wo man es auch auf Videos kennt. Finde ich immer schwierig, weil das ist nicht die Art und Weise, finde ich, wie es funktioniert.
Ja, total. Bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das so siehst. Mag vielleicht Leute geben, also es gibt mit Sicherheit Leute, die sehen das anders und die wollen da erstmal mit ihrer Meinung raus. Ich würde da ganz klar sagen, dass, und da spreche ich jetzt einfach für mich persönlich, wenn das jemand macht in dem Flight, in dem ich bin, ich finde es immer sehr, sehr frustrierend fast schon. Ich finde das eigentlich eher sehr, sehr schlecht und genauso kritisch. Und daher würde ich fast eher sagen, Eintrag ins Caddybook. Ist jetzt vielleicht kein Tipp, wie ihr besser spielt, aber ist auf jeden Fall ein Tipp, wie ihr euch, ich sage jetzt mal, korrekt auf eine Runde in einem Turnier verhaltet. Geht da genauso hin, wie es Bene gerade beschrieben hat. Seid erstmal zurückhaltend und sagt, okay Leute, meine Scheibe liegt da. Was sagt ihr? Ist sie draußen, ist sie drin, von wo soll ich weiterspielen? Und du selbst kannst ja deine ganz klare Meinung dazu haben. Das ist ja, ja, völlig in Ordnung und auch wichtig und gut. Aber einfach nicht was sagen und damit die ganze Situation schon so ein bisschen gebiased wirken lassen. Weil das ist, finde ich, sehr, sehr kritisch. Weil dann bist du halt echt wieder der Buhmann und der Depp, wenn du dann sagst, naja, also eigentlich würde ich sagen, du musst von da hinten spielen. Ich meine, inzwischen ist mir das auch egal, weil wenn ich die Meinung habe, dass es halt anders ist, dann sage ich das inzwischen auch. Früher hatte ich da mehr Schwierigkeiten, da offen und ehrlich zu kommunizieren, wie ich das gesehen hatte. Ist jetzt inzwischen auch schon länger rum. Ist auch gut so, aber ich glaube schon, dass es da viele Leute gibt, die da vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind. Also ganz ehrlich, wenn da Nicolo Castro im Flight ist, nee, du würdest sagen, ja, stimmt, du hast recht. Ist ja so, ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Und das ist halt blöd. Also es soll halt einfach nach den Regeln gespielt werden, Punkt. Und ich finde es einfach kritisch und unsportlich. Ich finde es wirklich unsportlich, wenn es so gemacht wird, weil damit einfach ein bisschen Einfluss auf andere genommen wird. Und das finde ich nicht gut. Und deshalb, ich kritisiere gar nicht die Entscheidung. Ich kritisiere auch, wie du die Vorgehensweise, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Weil völlig richtig, es gibt die Situation, du kannst es nicht mit deinen bloßen Augen erkennen. Ja. Ne? Das geht einfach nicht. Und dann musst du das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und das kann man aber auch auf eine Art angehen oder auf eine andere. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch klar gesagt, was da die beste Vorgehensweise ist.
Ja, voll. Ich finde das ja generell so einen interessanten Punkt, so Lagebestimmung, wenn jemand OB gegangen ist. Ich weiß nicht, ich habe eins meiner ersten so richtig großen deutschen Turniere war in Hesselbach. Und da hat im Players Meeting der Frank Hellstern eine Sache gesagt, die mir bis heute im Kopf geblieben ist. Und er hat gesagt, Leute, und wenn ihr euch, da ging es um so eine Bahn, wo man um so einen Baum rumwerfen muss und man es nicht so ganz genau sieht, ob man das Mando macht oder nicht. Und wenn man rechts davon liegt und davor, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man es nicht geschafft hat. Man es aber von unten schlecht sieht. Und er hat dann gesagt, und es ist ja physikalisch so, die Scheiben fliegen fast nie nach genau zur Seite oder vielleicht sogar nach hinten. Das würdet ihr alle sehen. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr den Baum nicht deutlich passiert habt, dass ihr es nicht geschafft habt. Und das ist so gut anwendbar auf diese ganzen anderen Fälle. Ich sehe es so krank oft, dass jemand geht irgendwie mit einer Linkskurve OB und ihm wird die Lage gegeben, quasi 90 Grad zur Linie. Und ich mir denke, Leute, das ist einfach Quatsch. Und dann sagen alle, ja, das wird's ungefähr sein. Und da habe ich dann den Moment, wo ich mir denke, also eigentlich sind mir die 10 Meter wahrscheinlich egal. Sagt dann auch nichts, aber es ist einfach nicht wahr. Also es in keinem Fall kannst du in 90 Grad Winkel rausgehen, außer du triffst einen Baum. Und selbst da ist es fast unmöglich, im 90 Grad Winkel irgendwann zu kommen. Und eine Scheibe fliegt immer nach vorne, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ. Auch wenn wir alle wissen, dass es nicht unbedingt stimmt, aber es ist wirklich, Leute, gebt euch eine ehrliche Lage. Was ist das? Also gerade so.
Was ist das?
Ja, es ist doch wahr. Also ganz ehrlich, wenn ich schon OB gehe, dann geht doch wenigstens mit erhobenem Haupt OB und nehmt die 25 Meter und versucht euch nicht noch mit einem 13 Meter Putt zu retten. Oder den macht nicht. Ist das doch Quatsch.
Jawohl, aber das ist schön, Bede, das gefällt mir jetzt immer nämlich richtig im Modus, weil was ich auch mal schon immer mal sagen wollte. kennst du diese Situation und ich unterstell dir mal, du kennst die Situation, man geht irgendwo OB, also irgendjemand im Flight und es ist, keine Ahnung, beispielsweise ein Wasser und da davor sind aber Bäume oder Büsche oder sonst was und zufällig geht man genau dort OB, wo du halt dann einfach eine riesen Lücke hast, perfekt anlaufen kannst, stehen kannst oder so, auch wenn die Scheibe eigentlich da mal mindestens einen Meter davor oder dahinter oder sowas rein ist. Ne? Ja. Und die Leute gehen so selbstbewusst hin und legen ihre Marke hin und sagen so, passt so? Ganz ehrlich.
Nein, ganz ehrlich, nein.
Also hier in Frankfurt würde man erstmal Bruder schreien oder was. Irgendwas in die Richtung so nein, natürlich nicht, geht nicht. also da stellt es mir auch immer die Nackenhaare auf. Also muss ich schon sagen, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Und die Lösung ist genauso simpel wie davor. Einfach sagen, hey, wo bin ich raus? Weil in der Regel ich weiß jetzt nicht, ob es das unbedingt besser macht oder nicht, in der Regel ist keiner so assi und gibt dir die richtig schlechte Stelle. Also,
weil man es ja eh nicht sagen kann. Außer es gibt, und das finde ich ist auch noch so eine Sache, es gibt an der Bahn, sagen wir, einen Spotter. Und auch, also was ich schon an Spotter-Work gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, da ist die Scheibe safe nicht raus. Ich stand genau daneben, während die an mir vorbeigeflogen ist, ist auch Wahnsinn. Also da muss man auch immer noch mal die Entscheidung testen und gucken, ist die kann die Scheibe da wirklich rausgegangen sein? Weil auch da tendiert man natürlich dazu, mal die Lager lieber so oder lieber so zu geben. Und man hat es auch nicht genau gesehen, außer man steht genau daneben.
Ja, ja. Ja, da fällt mir auch eine witzige Geschichte zu ein. Das war, wo waren das? Das war auf jeden Fall am Anfang der Saison. Und wir hatten eine Situation, die, da war ich jetzt so zurückblickend, war ich da auch nicht straight genug und habe meine Meinung nicht straight genug durchgesetzt, weil es war eine Bahn, da muss man so ein bisschen bergab spielen, dann nach rechts rüber. Es gab einen Spotter, es gab auch einen Mando und einen Obi. Und die Scheibe ist von einer Person laut Spotter in den Zaun reingeflogen, der aber gleichzeitig, also der zum einen Obi war, zum anderen war direkt daneben quasi eine Mando-Stange und es war auch eine zweite Linie als Mando-Linie gespannt. Und die Scheibe ist quasi über diese Linie in den Zaun rein und dann wieder zurück. Mhm. Das heißt, sie lag quasi, also sie lag safe, sie war nicht im Orbit.
Aber Mando aber sie verpasst.
Sie ist einmal über dieses Mando drüber und dann quasi wieder vor. Und sie lag wirklich direkt auch an der Linie, also das waren Zentimeter. Und man hat es aber vom Tee aus nicht genau sehen können. Und es stand aber ein Spotter da, der auch die Aufgabe hatte, nach Mando und Obi und Spielfluss und so weiter zu gucken. Und der Spotter hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Der hat erstmal uns da machen lassen und so und hat dann einfach gesagt, hey Leute, übrigens, ich habe es gesehen, so und so war's. Sie ist gegen den Zaun und dann wieder zurück. Und eigentlich ist es Mando verpasst, aber so nach dem Motto, who am I, ne?
Ja,
fand ich sehr, sehr gut gemacht, aber die Diskussion war dann schon so, wir haben schon gesehen, sie hatte viel Speed, sie ist auch irgendwo gehüpft oder geskippt, aber wir wissen jetzt nicht genau, wo und wie, weil das visuell auch schwierig zu sehen war. Und dann war halt schon so, na gut, wenn wir es nicht sagen können, dann wird es wohl safe sein. Und dann war dann aber schon auch im Raum so, aber sie kann ja auch genauso gut dagegen gegangen sein, weil sie liegt ja unmittelbar davor und sie ist geskippt, das haben wir alle gesehen und bla. Und dann kam aber auch, und das weiß eben am Anfang der Saison war die Frage so, ja, ist es dann überhaupt Mando verpasst? Weil eigentlich liegt sie ja immer noch davor und diese Frage, da war diese Mando-Regel noch so ein bisschen in aller Munde, weil es noch so unklar war, mit diesem Raum, der überschritten wird oder durchschritten wird oder wie auch immer. Jedenfalls wurde später der Spotter ignoriert und gesagt, ja, passt schon, safe. Mhm. Wo ich damals schon gesagt habe, so, nee, ist eigentlich nicht gut, weil wenn der Spotter sagt, hey Leute, ist so, aber gab auch andere Leute, die da eher penetrant auf eine Entscheidung beruht haben. Mir war es in dem Moment, glaube ich, dann einfach, weil es die letzte Runde, glaube ich, war und schon irgendwie alles durch war, war es mir dann auch so ein bisschen zu egal. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn die sich schon so drauf eingeschossen haben, dass es passt, dann bringt es auch nicht, wenn ich mich alleine da jetzt auf die Barrikade stelle als Einziger. Zumal es da, glaube ich, jetzt so absolut oder so um den, keine Ahnung,
vor allem, weil man es halt nicht Platz sagen ging. Kann.
Ja.
Ja, ja, voll.
Also, je nachdem, wie gesagt, der Spotter hat gemeint, er hat es klar gesehen. Ja. Also, es war eine blöde Situation und wie gesagt, eigentlich hätte man das ein bisschen klarer machen müssen. Aber es war auch, einfach ein bisschen blöde.
Ja. Ja, interessant. Kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch noch festhalten, so. Seid ehrlich, nehmt eure Lage so, wie sie sind. Am Ende gehen alle irgendwo mal OB und müssen das Gleiche machen. Und da wäre es schon fair, wenn es alle irgendwie versuchen, ähnlich zu machen und sich nicht aus einer falschen Lage einen Vorteil verschaffen, weil das ist einfach falsch. Und im Zweifel gilt natürlich für Spieler und Spielerinnen. Aber wenn ihr gesehen habt, dass die Scheibe 10 Meter früher rausgegangen ist, dann sagt das. Und dann kann man sich immer noch auf irgendwas einigen.
Absolut richtig. Bene, pass mal auf. Haben jetzt ja schon, wie ich hier gerade sehe, ein bisschen gequatscht. Das ging so ein bisschen wie im Fluge vorbei, die Folge.
Zack, bislang. Zack, zack.
Ich will da deshalb aber noch gar nicht Schluss machen. Und ich habe hier was auf meinem Notizzettel stehen, bei dem ich nur zur Hälfte weiß, was damit gemeint ist. ich habe da draufstehen, Off-Season Sponsoring Running Sushi.
Was?
Also was?
Ah, ich glaube, ich weiß sogar, was du damit meinst. Geil.
Richtig. Also ich glaube auch, ich weiß es, aber ich weiß nicht genau, woher dieser Gedanke Running Sushi kommt. Also ja, vermutlich ist es dieses Wechsel von Sponsoren und so weiter, aber keine Ahnung, wie die Verbindung zu Running Sushi kommt.
Ich weiß ja, weil nicht. Man schnell sein muss, um die besten Sachen zu kriegen.
Ah. Stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das die Idee war. Und ja, es ist ja so unglaublich spannend, jetzt schon. Ich kann es leider gar nicht mehr aufzählen. Ich habe versucht, den Post nochmal zu finden. Es gab von, ich glaube, der Disc Golf Pro Tour so einen Post, wo die ganzen Köpfe der Spieler und Spielerinnen drauf waren, deren Vertrag jetzt ausläuft. Mit so irgendwie das Roulette fängt an oder irgendwie so. Und das sind echt sehr viele.
Dann lass dir gesagt sein, dann bin ich dir da einen kleinen Schritt voraus, weil es gibt auf Disc Golf Ulti World gibt es nämlich einen Artikel dazu.
Ah, geil.
Da musst du einfach mal irgendwie gucken, Active Contracts Tracker oder sowas. Und da siehst du ja sehr, sehr viele. Ich glaube, es sind wahrscheinlich knapp, was sind das, 40, 50 Spielerinnen. Und die Dauer des Vertrags und bis wann der Vertrag geht. Geil. Und da sind schon echt einige Granaten dabei. Ne? Also da ist sowas dabei wie Paige Pierce, Garrett Gurfey, Ige McMahon, Niklas Antila, wer ist noch dabei? Gannon Burr, sehr interessant, aber auch sowas wie Lauri Lettinen oder Missy Gannon, also ja. Finde ich extrem interessant.
Das ist super interessant, oh mein Gott.
Ich find's fast verwunderlich, dass bisher noch nicht so viel passiert ist. Ich meine, es gab die Verlängerung von Maddie O, die ich ja ultra geil fand. Richtig
dieses
stark,
Video
richtig,
ist richtig so gut. Absurd.
Richtig stark gemacht und finde ich geil, dass er irgendwie bei Westside bleibt. Aber ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Also das finde ich interessant. Vielleicht habe ich da eine Vermutung, woran es liegen könnte, aber ich warte eigentlich auch drauf, bis es den nächsten großen Bang gibt. Also da wird was kommen und ich glaube, sobald einer kommt, kommen alle. Also
ich glaube auch. Und ich glaube, dieses Jahr wird es nicht dauern bis irgendwie Februar, kurz vor den ersten Turnieren, sondern es wird jetzt alles in den nächsten 4 bis 6 Wochen vor Weihnachten, schätze ich. Hoffe ich jedenfalls noch klären. Ja, da sind, also ich habe heute lustigerweise vorhin, als ich Statement gesucht habe, noch gesehen, auch so ein Claim, quasi auf Deutsch übersetzt, der große Discmania Sellout, einfach weil die ganzen Verträge auslaufen und man jetzt natürlich spekulieren kann, wie können die überhaupt auslaufen, warum sind die noch nicht verlängert, was passiert jetzt, wo Simon weg ist, bla 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 bla. Finde ich ganz interessant, diese Situation, die da herrscht, dass man das nicht vorher geklärt hat. Ich habe auch eine Vermutung, woran es liegen könnte. Gleichzeitig ist es, denke ich, gar nicht so unklar in der Szene und innerhalb der tatsächlichen Menschen, die jetzt da Verträge auslaufen haben, sondern halt nach außen hin. Und das ist alles Marketing natürlich. Alleine, dass wir jetzt da so drüber sprechen, dass Marken sich positionieren können, dafür lohnt sich's schon. Und ich find's eigentlich richtig geil, was Westside gemacht hat. Direkt Nägel mit Köpfen, richtig geiles Video. Sie waren die Ersten, haben den Vertrag nicht auslaufen lassen und haben sich damit auf jeden Fall sehr gut gestellt, was zu dieses Marketing angeht. Ich bin voll gespannt, was da passiert.
Ja, mega gespannt. Ich meine, warum würden Verträge nicht frühzeitig verlängert. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Firmen oftmals sehr, sehr großes Interesse haben, aber natürlich haben die Spieler da nicht immer ein Interesse dran. Weil, ja. Ne, also nimm mal so ein Beispiel wie, nehmen wir mal Eagle. Ne? Ein Eagle, der weiß, okay, dieses Jahr läuft sein Vertrag aus. Und er ist gerade mitten in der Saison. Natürlich wirst du eigentlich, es steckt ja in vielen Menschen so im Urinstinkt drin, dass du ja ein bisschen Planungssicherheit haben wirst und du wirst wissen, was nächstes Jahr passiert. Ich glaube, gerade im Disc Golf für die Profis ist es schon auch sehr, sehr relevant. Deshalb haben die natürlich schon Interesse, auch längerfristige Verträge zu haben, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Aber jetzt während der Saison im Juni oder so einen Vertrag zu verlängern, wo du ganz genau weißt, hey, dieses Jahr ist noch die WM, dieses Jahr ist noch Major XY, wenn ich da richtig krass performe, da habe ich so eine krasse Argumentationsgrundlage. Natürlich haben da die Spieler und Spielerinnen einfach nicht das Rieseninteresse, da sofort zu verlängern, weil schau dir jetzt an, Kai Klein, ich krieg's nicht mehr zusammen, wann, wie das Timing war, aber ich meine, dass er verlängert hat bei Discmania, bevor er die USDGC gewonnen hat. Ne? Also stell dir vor, das wäre andersrum gewesen. Ja, er wäre in eine Vertragsverhandlung reingegangen mit dem Wissen, hey, ich habe gerade die fucking USDGC gewonnen. Also da hängt da mal schön eine Null dran, liebe Leute.
Auf jeden.
Und das ist, ne, also ich glaube, das ist so aus der Spielerinnensicht, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und klar, bei den Herstellern ist es natürlich genau andersrum. Die wollen da, wenn es geht, frühzeitig das Ding klar machen. Bei vielen Spielern, auch wenn möglich lange. Ne? Also siehe Macbeth, siehe Simon, 10 Jahre, weil dann hast du einfach eine gewisse Sicherheit. Und entsprechend vielleicht auch die Vertragsbrüche ein bisschen schwieriger gestalten, dass es vielleicht auch viel kostet. Also es wird sehr interessant.
Absolut, absolut.
Gut, Bene, dann hoffe ich, du bist wieder zurück von der kurzen Auszeit. Dann lass uns lieber 19 gehen. Wie immer, was steht an, Bene? Was geht noch ab? Was müssen wir noch loswerden?
Ich möchte einen Shoutout geben an die Person, die letzten Freitag in Weißensee meinen Geldbeutel gefunden hat auf Bahn 4.
Stark. Stark.
Und ich das Gefühl hatte, er hat quasi seine Runde dafür unterbrochen und deutlich Zeit verloren, um mir meinen Geldbeutel wiederzugeben. Und ich habe es halt einfach wirklich gar nicht gecheckt. Und ich war schon so 5, 6 Bahnen weiter, ja doch, 5 Bahnen weiter, als ich den Geldbeutel verloren habe. Und auf einmal kam mir jemand quasi entgegen, also falsche Richtung, wenn man über den Parcours läuft. Und kam so her und quasi winkend. Und ich habe gedacht, wer ist das? Und hab Winken falsch interpretiert. Eigentlich war es mir zeigen meinen Geldbeutel. Mein Geldbeutel ist so klein und dünn und aus Papier. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und ich habe ja nicht erwartet, dass mein Geldbeutel weg ist. Und dann wurde mir mein Geldbeutel zurückgebracht. Und ich war sehr, sehr dankbar, weil ich hätte es safe irgendwann erst herausgefunden, wenn ich wieder zu Hause gewesen wäre. Weil ich dachte, der ist halt safe irgendwo in meinem Bag verstaut. War er offensichtlich nicht. Und als ich dann auf dem Weg zurück saß, weiß ich auch warum. Und zwar, mir ist tatsächlich einmal mein Bag umgefallen, nachdem keine Scheiben mehr drin waren. Und da musste er rausgefallen sein. Deswegen vielen, vielen Dank an den ehrlichen Finder und für den Aufwand, mir krassen Aufwand zu ersparen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut und habe mich auch mal wieder sehr über die Community gefreut, dass das halt einfach so, es hat sich so, also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, das will ich nicht sagen, aber es hat sich so selbstverständlich angefühlt und ich das fand ich sehr nice und super nett, deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Gab es einen Finderlohn, ganz kurz, gab es einen Finderlohn?
Nee, es ging alles so schnell dann. Hey, es war dann so eine Situation, wo ich, es war dann so, ja, hier ist dein Geldbeutel, tschüss. Und ich war so, hä, was, mein Geldbeutel, hä? Und hab dann auch überlegt, ja, okay, vielleicht muss ich noch was abgeben. Aber ich hatte auch irgendwie nur 5 Scheiben dabei. War jetzt nicht so der Ort, um was abzugeben. Aber vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich auf jeden Fall was abgeben. Das ist gar kein
Problem. Sehr gut, sehr gut.
Und ansonsten steht an, ich beschäftige mich, wenn jetzt die Folge rauskommt, die nächste Woche wahrscheinlich damit, mal wieder einen ordentlichen Indoor-Trainingsplatz zu finden. Es hat ja vor 2 Jahren hatte ich schon mal einen, das habe ich aber nicht so gut genutzt, weil es irgendwie unwegsam war, da hinzukommen. Und irgend so ein komischer Keller. Es war irgendwie ungeil. Und jetzt habe ich wahrscheinlich eine neue Möglichkeit gefunden, Indoor-Trainingsmöglichkeiten zu haben. Das klärt sich die nächste Woche und das wäre natürlich ziemlich geil.
Stark, das ist gut.
Im Hellen und Warmen auch nach 15 Uhr noch was zu machen.
Das ist gut.
Genau. So sieht es bei mir aus. Was geht bei dir nächste Woche?
Ja, sehr schön. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen neidisch. Indoor-Training, da muss ich mal gucken. Muss ja erstmal wieder irgendwann zum Spielen kommen. Je nachdem, wann das wirklich zur Realität wird. Mal sehen. Mal gucken. Bei mir geht es jetzt erstmal. Ich habe die nächsten beiden Tage vor Ort Termine für neue Parcours. Das wird auf jeden Fall interessant. Nice. Und ansonsten ist nächste Woche für mich noch so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, weil die Woche drauf bin ich die ganze Woche auf Messe und das wird ziemlich knallen, glaube ich. Da muss ich ein bisschen Energie und Kräfte sparen. Und deshalb steht jetzt erstmal nicht so viel an. Wir müssen, glaube ich, auch mal gucken, wie wir die nächste Folge aufnehmen. Aber das müssen wir gar nicht hier besprechen. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es jetzt bei mir nicht super viel zu berichten, weil einfach, spielerisch, wie ihr alle wisst, auch noch nicht so viel geht. Deshalb, mal sehen. Aber das eigentlich von mir. Ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich einen Shoutout zu geben, außer dass ich euch nur daran erinnere, was ich das letzte Mal schon so ein bisschen angeteasert habe, dass ihr da mal die Augen aufmachen solltet, was so, was in Disc Golf Deutschland platziert wurde, nennen wir es mal so.
Der Koffer von Joko und Klaas ist doch schon weg.
Vielleicht haben wir das jetzt doch zu spät rausgebracht. aber vielleicht ist es was Ähnliches, sagen wir mal so. Vielleicht ist es was Ähnliches. Nun ja, Bene, es war mir ein Fest, es hat mich gefreut. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß, wie du es dir erhofft hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, oder?
Wir hören uns bald wieder und ich hatte großen Spaß. Vielen Dank, Domi. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Leute. Ich wünsche euch schönen Tag. Guten Morgen, gute Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Vergesst nicht, auch einen Kommentar da zu lassen und eure Meinung mit uns zu teilen. Wir machen es hier schließlich gemeinsam. Und haut rein.
Haut rein, Leute.